Diese Sendung habe ich doch schon einmal gehört.
Ja, es ist ja auch eine Wiederholung.
Wieso wird das wiederholt?
Ja, weil nicht alle 24 Stunden am Tag Zeit haben, Radio Lora zu hören.
Crème de la Crème, das Beste vom Besten auf Radio Lora für euch wiederholt. Radio Lora für euch wiederholt.
Radikale Zärtlichkeit. So heißt das im letzten Jahr erschienene Buch von Shada Kurt. Das Buch hat überall, nicht nur in Zürich, aber vor allem auch in Zürich, Furore geschlagen. In diesem Buch wird radikale Zärtlichkeit thematisiert, den Zusammenhang von Liebe mit Macht und Verletzung, Rassismus, Kolonialismus und Queerfeindlichkeit. Es geht um radikale Zärtlichkeit, einen neuen Begriff, der den vorbelasteten Begriff der Liebe verabschieden soll und uns Raum schenkt, Zärtlichkeit neu zu denken. Am 10. März, vor ein paar Wochen, hat der Buchladen Paranoia City in der Autonomen Schule eine Lesung und ein Gespräch organisiert mit Shada Kurt. Shada Kurt war da live vor Ort, und weil die Nachfrage so groß war und viele Leute keinen Platz mehr bekommen haben für die Veranstaltung, war Radio Lora vor Ort und hat alles mit aufgenommen, damit wir es nachhören, noch einmal hören können. Und das hört ihr nun in den nächsten 1,5 Stunden, die Lesung vom 10. März vom Buch Radikale Zärtlichkeit von Shada Kurt.
Hallo auch von meiner Seite und wow erstmal. Also ich habe ja gehört, dass es sehr viele Anmeldungen gibt, aber dass dann 90 Personen so eine Riesenmenge von Menschen ist. Aber ja, auf jeden Fall mega schön, seid ihr alle so zahlreich erschienen zu dieser Lesung, denn wir haben heute eben das Glück, Shada Kurt das erste Mal in Zürich zu treffen und ihr Buch zu besprechen. Und natürlich danke Shada, dass du wirklich auch spontan dir das so einrichten konntest, um hier hinzukommen, hier nach Zürich zu kommen, weil eigentlich wurdest du ja für eine Lesung in Luzern gebucht, glaube ich, oder eine Veranstaltung. Und das haben wir auf Instagram, auf deiner Story gesehen und dachten uns, wenn nach Luzern, dann aber auch hier in
du
Zürich.
Vor allem, ja.
Ja, dann vor allem auch hier einen Stopp in Zürich machen.
Ich wollte dich ja immer besuchen kommen, ja. Jansu. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Vielen Dank, ich bin großer Jansu-Fan. Ja. Ich freue mich, dass du das moderierst. Deswegen war ich direkt so, ja klar, ich komme sofort.
Ja, also ich freue mich natürlich extrem und wir alle auch. Wie du siehst, sind ja sehr viele, oder wurden auch sehr viele Bücher hier verkauft in Zürich. Es ging wirklich rum, es wurde viel gesprochen über das Buch. Und ja, das sieht man auch an der Veranstaltung, dass so viele auch gekommen sind. Ja, ich würde dich gern kurz mal vorstellen, und das sind die Infos, die habe ich aus einem Blog. Also wirklich so in kurz paar Sätzen deine Arbeit vor allem vorstellen, aber du kannst auch sehr gerne ergänzen, wenn du findest, nee, das reicht nicht aus. Ich mache das auch noch. Du schreibst und sprichst über Kultur, Politik und linken Feminismus. Als freie Journalistin arbeitest du für unterschiedliche Print- und Online-Medien sowie für unterschiedliche Podcast-Formate, darunter als Redakteurin für den preisgekrönten Podcast Ein Jahr nach Hanau und als Host für den Podcast Man lernt nie aus. Hört auf jeden Fall rein, sie sind wirklich toll, die Podcasts. Außerdem leitest du Schreibprojekte und gibst verschiedene Workshops zum journalistischen Schreiben.
Alles korrekt, ja.
Ja?
Okay, super. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Ja. Und auch vieles mehr. Und im April 2021, also jetzt bald ein Jahr, wurde dein Buch und Bestseller Radikale Zärtlichkeit veröffentlicht. Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, veröffentlicht. Und das ist auch der Grund, weshalb du heute hier bist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch mit dir und auf die tollen Inputs.
Danke, ich freue mich auch.
Ja, also ich würde auch schon direkt einsteigen mit der ersten Frage. Ich will auch nicht mega viel Zeit verlieren, weil es bestimmt dann im Anschluss noch sehr viele Fragen aus dem Publikum oder auch Gesprächs- oder Diskussionsstoff geben wird. Meine erste Frage bezieht sich auf den ersten Satz in deinem Buch. Und zwar heißt es da, dieses Buch gründet auf einem Unbehagen. Und du versuchst ja in deinem Buch und schaffst es auch, die starren Konstrukte von Liebe, also von familiärer Liebe, von romantischer Liebe, von Liebe, die auf der einen Seite mega traditionell uns vorgegaukelt wird, aber auch von der, vom Mythos der modernen Liebe, all diese starren Konstrukte hinterfragst du oder kritisierst du und bringst ins Wanken und stellst dabei oder findest dabei eine ganz klare Antwort, und zwar die radikale Zärtlichkeit, so wie du es ja auch nennst. Und ja, ich habe mich gefragt, also auf deinem Weg dahin hat dich ja ein Gefühl begleitet, das du Unbehagen nennst. Wenn man das Buch gelesen hat, denke ich, kann man sich schon etwas darunter vorstellen, aber mich interessiert es, was dieses Unbehagen genau für dich bedeutet.
Genau, das Unbehagen, damit eröffne ich ja das Buch, schreibe, dieses Buch gründet auf einem Unbehagen, und tatsächlich komme ich, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, am Schluss des Buchs nochmal darauf zurück und sage eigentlich, dass es auch nicht nur mein Ausgangspunkt ist, sondern auch ein Ziel, und zwar vielleicht das Ziel, eben andere Menschen in ihrem Unbehagen abzuholen und sie irgendwie, ihnen ein solidarisches Angebot zu machen, sich diesem Unbehagen vielleicht gemeinsam zu nähern und zu öffnen. Und was das für mich eigentlich bedeutet: ich bin in einer recht politisierten Familie aufgewachsen und habe seit meiner Kindheit eigentlich jeden Tag mindestens 3 Stunden am Tag Fernsehnachrichten geschaut. Also türkische, die dauern ja eh so 2,5 Stunden mit Werbung und so. Kennst du bestimmt. Und dann, ja, Tagesschau oder so. Und habe irgendwie schon relativ früh eigentlich ein Gespür eigentlich dafür entwickelt, was so in der Welt einfach schief läuft, also Gewalt, Krieg, Genozide, Geschlechterungerechtigkeit, und habe das auch relativ früh auch natürlich auch in meiner Familie irgendwie beobachten können, also auch gewisse patriarchale Verhältnisse, jetzt nicht nur in meiner Kernfamilie, sondern auch in der Familie in der Türkei und in Kurdistan, und es hat einfach ein gewisses persönliches Unbehagen bei mir genährt. Und auch später, als ich sozusagen die Begriffe oder das Handwerk auch hatte in der politischen Theorie, zum Beispiel als ich mich mit linken oder feministischen Theorien auseinandergesetzt habe, das auch irgendwie theoretisch untermauern zu können und das irgendwie auch nähren zu können. Weil ich finde, dieses Unbehagen ist wichtig. Das ist so ein bisschen für mich so ein Hintergrundrauschen. Ich finde, dass es ein sehr wichtiges Hintergrundrauschen ist, das, auf das ich auch immer hören möchte, weil ich will nicht so einem Mythos oder einer falschen Harmonie willen dieses Unbehagen ausschalten, weil in einer Welt, in der wir leben, sollte es am besten bei vielen Menschen Unbehagen auslösen. Und dieses Unbehagen sollte halt nicht irgendwie, ja, einfach stumm geschaltet werden.
Ja, also mich hast du auf jeden Fall abgeholt damit, weil ich bin auch ähnlich in einer türkischen migrantischen Familie oder Gastarbeiterinnenfamilie groß geworden und eigentlich ziemlich früh auch politisiert in der linken türkischen Communities. Aber für mich war eben nicht von Anfang an klar, also auf der politischen Ebene war schon ziemlich klar, was die ökonomischen Verhältnisse überhaupt sind, was der Grund ist für Migration und so weiter. Aber auf der emotionalen Ebene hat es schon lange gedauert, bis ich dieses Unbehagen gespürt habe und dem so ein bisschen nachgegangen bin. Und das hat bei mir eigentlich angefangen mit deinen Texten oder auch mit Texten von Fatma Aydemir, die sie auch beschreibt mit dem Arbeitsmoral vor allem der migrantischen Familien. Und ja, ich habe mich gefragt, was, oder hattest du denn auch Vorbilder oder Menschen in deiner Umgebung, die dich da so inspiriert haben, einen Zugang dazu zu finden?
Sicherlich, also ich habe natürlich erstmal eine 10 Jahre ältere Schwester, über die ich auch in dem Buch schreibe. Zwar nicht sehr viel, aber weil ich auch immer so ein bisschen schauen musste auch in dem Buch. Also wenn ich über Gefühle spreche, vor allem wenn ich auch über die Gefühle von anderen Menschen spreche, inwiefern ich da übergriffig werde oder andere Menschen gegen ihren Willen sozusagen vorführe. Aber dadurch, dass ich eine ältere Schwester habe, die schon sehr viele Kämpfe vor mir ausgefochten hat und mir sehr viele Freiräume auch erkämpft hat, auf die ich einfach zugreifen konnte, hatte ich, glaube ich, ein leichteres Spiel, mich zu fragen, okay, was passiert hier eigentlich, oder auch viel zu beobachten. Dadurch, dass ich auch 10 Jahre jünger war und meine Schwester nicht so viel mit mir anfangen konnte, habe ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und habe sehr viel beobachtet. So, wie ist die Dynamik zwischen meinen Eltern, wie ist die Dynamik mit meiner Schwester, warum. Das Merkwürdige war, dass die sich auch immer alle bei mir ausgeheult haben. Ich glaube, ich habe mit so 5, 6 Jahren schon so versucht, irgendwie Mediation zu machen in der Familie. Und ich glaube, dass da einerseits so gewisse vielleicht psychologische, also ich würde es nicht Skills nennen, aber so ein gewisses Beobachtungsvermögen zusammengekommen ist, eben mit einer politischen Theorie. Und meine Mutter spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle als eine sehr widerständige, sehr fordernde Person auch, die sehr viele Traumata erlebt hat und seitdem ich denken kann, irgendwie mit diesen Dingen struggelt. Aber ich musste immer zwangsläufig aufgrund meiner Familienkonstellation, aufgrund der Menschen, die mir am Herzen lagen, konnte ich sie nicht einfach durch eine Theoriebrille betrachten. Ich hatte immer Teil an ihren existenziellen Kämpfen so, und ich wollte mich dem auch nicht verschließen. Und in der Literatur gab es dann, ich weiß noch, wie wir uns in Basel kennengelernt haben und du, glaube ich, zu mir so was meintest, wie das Buch für dich so eine Art Rückkehr nach Raum war, so ein bisschen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Buch wie Rückkehr nach Raum von Didier Eribon, damals mich auch super krass abgeholt hat und ich das so zum ersten Mal so wahrgenommen habe, dass man irgendwie so linke Soziologie und Theorie verweben kann mit biografischen Anekdoten und auch vor allem Brüchen und die irgendwie erzählen kann, ohne sich auf das ein oder andere festlegen zu müssen. Das ist politische persönlich und das persönliche eben politisch ist. Das fand ich auch sehr beeindruckend damals.
Ja, ich kann mich noch erinnern und ich glaube, ich meinte dann auch wegen dem Buch von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims war so wie, okay, ich habe es gelesen, ich habe schon auch viel verstanden, aber ich musste wirklich auch das Buch lesen. Das war für mich so wie, Rückkehr nach meinem Reims sozusagen, weil es für mich viel verständlicher war, die ganzen Theorien durch deine Brille oder durch deine Sprache auch kennenzulernen und mir anzueignen.
Danke.
Vielleicht können wir ja schon mal eine Stelle aus dem Buch lesen und dann habe ich noch 1, 2 Fragen.
Klar.
Zu deiner Politisierung auch.
Mhm. Lese jetzt etwas aus dem ersten Kapitel, steige so ein bisschen quer ein und erzähle erstmal nicht so viel. Ich lese einfach mal vor. Für mich waren die Körper meiner Eltern arbeitende Körper. Anders kannte ich sie nicht. Die Vorstellung etwa, dass sie sich mit diesen Körpern liebkosten, erschien mir lange unmöglich. Einmal, ich muss 10 Jahre alt gewesen sein, sah ich meine Eltern bei einem Waldausflug Händchen halten. Die Szene irritierte mich so sehr, dass ich sie nie vergessen habe. Die Hände, die ich meist arbeitend sah, die Finger meiner Mutter, denen immer der Geruch von Kaufhauswaren und das Essen anhaftete, das sie zubereitet hatte, die Hände meines Vaters, die ineinander gefaltet auf seinem Bauch ruhten, wenn er nach der Arbeit Fernsehen schaute, diese waren nun verschränkt. Wie die Hände eines verliebten Paares schaukelten sie im Takt der Schritte. Einfach so. Für mich ergab das keinen Sinn. Man sagt, eine Familie sei eine Institution. Doch was bedeutet das? Familien sind zwar keine Behörden und Einrichtungen, wie etwa Kirchen oder Universitäten, doch sie sind systematisch mit diesen Institutionen verzahnt. Und auch eine Familie funktioniert nach inneren und äußeren Regeln. Sie strukturiert sich über Hierarchien. Eine Familie erschafft sich eine gemeinsame Geschichte, die ihre Mitglieder hinaus in die Welt tragen. Eine Familie pflegt ihre eigenen Wahrheiten und Sinnzusammenhänge. In meiner Familie gab es unumstößliche Wahrheiten. Am endgültigsten waren sie, wenn es um den Wert der Familie ging und um das Verständnis von Liebe. Die Wahrheit lautete: Nichts und niemand ist wichtiger als deine Familie. Die anderen waren: In der Welt gibt es Frauen und Männer. Männer genießen größere Freiheiten als Frauen, weil unsere Welt für Letztere zu bedrohlich ist. Romantische Liebe hat nur eine Gültigkeit, wenn sie sich in Richtung Ehe bewegt. Romantische Liebe besteht zwischen Frau und Mann. Und zuletzt, Beziehung und Ehe beruhen auf einem Prinzip der absoluten Monogamie. Es darf außerhalb dieser Verbindung keine anderen romantischen oder sexuellen Beziehungen geben, schon gar nicht für Frauen, und selbst der Gedanke daran ist Verrat. Meine Familie war also eine hierarchische Institution, ein System, in das die Aufrechterhaltung männlicher Privilegien und patriarchaler Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität eingeschrieben war. Das merkte ich, je älter ich wurde. Die Zärtlichkeit, die ich als kleines Kind scheinbar bedingungslos geschenkt bekam, war immer mehr gekoppelt an ein vergeschlechtlichtes Belohnungssystem. Es ging nicht mehr darum, ein gutes, geliebtes Kind zu sein, sondern eine gute Tochter. Eine, die sich um den Haushalt kümmerte. Eine, die flüchtigen romantischen und sexuellen Abenteuern entsagte. Eine, die die familiären Wahrheiten mit Hingabe polierte. Und die Aufzählung zeigt noch etwas. Liebe war in meiner Familie von Anfang an einem Zweck untergeordnet. Und zwar der Gründung einer Familie und der finanziellen Absicherung. Der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm verstand Liebe hingegen als eine Auflehnung gegen die Zweckmäßigkeit, die unser Handeln, gerade im Kapitalismus, ständig leite. Liebe, das sei ein Selbstzweck. Liebe um der Liebe willen. Das ist ein schöner Gedanke, doch eine Frage bleibt. Wer kommt in unserer Gesellschaft in die Vorzüge eines Lebens jenseits der Zweckmäßigkeit? Wer kann die eigenen Lebensbedingungen in der Art formen und sich von jeglichen Abhängigkeiten lösen, um ein Ideal romantischer Liebe zu verwirklichen? In Hollywood-Filmen überwinden HeldInnen innere und äußere Hindernisse, um zu einem Happy End zu gelangen. Der finale Kuss ist der Garant der Hoffnung, in dem sich die Vereinigung vollendet, die Fiktion eines Zustands, der einmal erreicht, den Weg zum absoluten Glück weist. Ein Heilsversprechen. Die Geschichten, mit denen ich als Kind aufwuchs, waren andere. In den frühen 1990ern flimmerten über unseren Fernsehbildschirm vor allem türkischsprachige Filme aus den 1970er Jahren. Jene Filmindustrie war zu dieser Zeit eine der produktivsten der Welt. Sogenannte Yeşilçam-Filme, benannt nach der berühmten Istanbuler Straße Yeşilçam-Sokağı, in der seit den 1950ern Studios und Produktionsfilme angesiedelt waren, laufen bis heute nicht nur auf türkischen Sendern rauf und runter. Der für mich prägendste Film aus dieser Zeit ist Salvi Boylum Aldyazmalım, zu Deutsch Das Mädchen mit dem roten Kopftuch, aus dem Jahre 1977. Er erzählt die Geschichte von Asya und Ilyas. Asya ist eine junge Frau aus einer bäuerlichen Familie, die am Rande Istanbuls lebt. Eines Tages läuft sie Ilyas über den Weg, einem jungen LKW-Fahrer. Ilyas verliebt sich auf den ersten Blick in Asya, deren rotes Kopftuch die dunklen Haare und Augen umspielt. Asya verliebt sich in Ilyas, den draufgängerischen Burschen aus Istanbul. Weil Asya eigentlich einem anderen Mann aus dem Dorf versprochen ist, fahren sie heimlich davon, in Ilyas rot lackiertem LKW. Zaghaft schauen sie sich in die Augen und dann lachen sie gelöst. Er am Lenkrad, sie daneben. Sie heiraten, bekommen ein Kind, das sie Samet nennen. Sie scheinen glücklich zu sein. Doch Ilyas verliert eines Tages seinen geliebten Job als LKW-Fahrer. Er macht Asya und das Kind dafür verantwortlich. Jeden Tag betrinkt er sich und er beginnt eine Affäre mit einer ehemaligen Geliebten. Die verzweifelte Asya versucht, bei seinem Chef ein gutes Wort für ihn einzulegen. Als Ilyas das erfährt, schlägt er sie vor den Augen seiner Kollegen. Er möchte nicht als Weichei gelten, der auf die Hilfe seiner Frau angewiesen ist. Danach kehrt er nicht mehr nach Hause zurück. Asya verlässt mit ihrem Kind das Dorf, in dem sie bis dahin mit Ilyas gelebt hat. Doch sie hat niemanden, zu dem sie gehen könnte. Im offenen Laderaum eines Trucks, der sie ins Unbekannte mitnimmt, das frierende Kind in den Armen, trifft sie auf einen Mitreisenden, Cemşit. Dieser erkennt die Verzweiflung der jungen Frau, natürlich bemerkt er auch ihre Schönheit. Er bietet ihr an, in seinem Haus unterzukommen, während er sich in einem Anbau im Garten zurückzieht. Asya hat nicht vor, das Angebot anzunehmen. Doch ihr Kind wird krank. Sie will nur einige Tage bleiben, aus denen Jahre werden. Cemşit's Zuhause wird ihr Zuhause. Ob sie ihn allerdings lieben kann, weiß sie nicht. Denn sie denkt noch oft an Ilyas, wartet auf seine Rückkehr zu ihr. Tag für Tag steht sie am Rande der Schnellstraße vor ihrem Haus und hält Ausschau nach seinem LKW. Cemşit wartet indes geduldig, dass Asya ihn irgendwann lieben wird. Er versorgt die Familie und baut Samet eine Schaukel. Eines Tages wartet Asya wieder auf die Rückkehr des geliebten Mannes. Doch diesmal nicht auf Ilyas, sondern auf Cemşit. Asya und Cemşit heiraten. Sie sind glücklich, bis Cemşit an einem Unfallplatz in der Nähe gerufen wird. Ein betrunkener LKW-Fahrer ist verletzt. Es ist Ilyas. Jamshid nimmt ihn mit nach Hause, ohne zu wissen, dass er der Mann ist, auf den Asya viele Jahre vergeblich gewartet hatte. Asya und Ilyas treffen aufeinander, sie wechseln schmerzerfüllte Blicke, Tränen fließen. Ilyas möchte Asya und sein Kind mitnehmen. Asya ringt mit sich. Sie stellt sich immer wieder die eine Frage. Was ist Liebe? Und sie ringt um das, was Jamshid und sie über die Jahre hinweg mühevoll aufgebaut haben. Ein Heim und ein Miteinander, das auf gegenseitigen Respekt und Achtung errichtet ist. Jamshid bemerkt Asyas Kampf, doch er greift nicht ein. Er lässt seiner Ehefrau die Wahl. Als Ilyas Wunden verheilt sind, verlässt er das Haus, doch er kehrt bald zurück, fährt mit seinem LKW vor und entführt Samet aus dem Garten. Asya bemerkt sein Fehlen und sieht den LKW davonfahren. Über Steine und Berge läuft sie ihm hinterher. Ilyas und Samet fahren indes zufällig an Jamshid vorbei, auch er nimmt die Verfolgung auf. Samet beginnt im LKW zu weinen, er wolle zu seinem Vater, sagt er. Zu Jamshid. Ilyas bringt den LKW zum Stehen. Der Höhepunkt des Films ist nun diese legendäre Szene, die in die türkische Filmgeschichte eingegangen ist. Asya und Jamshid holen den stehenden LKW ein. Asya nähert sich mit vorsichtigen Schritten ihrem Kind und Ilyas. Jetzt könnte sie mit ihm davonfahren. Die Zuschauenden denken, ja hoffen vielleicht, für einen Augenblick, dass sie zu Ilyas zurückkehrt. Doch plötzlich ruft Samet, Papa. Er läuft Jamshid in die Arme. Asya scheint nun die Antwort auf die Frage zu wissen, die sie den Film lang begleitete. Was ist Liebe? Sie stellt fest, Liebe ist Gutmütigkeit. Liebe ist Freundschaft. Liebe, das ist Arbeit. Sie, Jamshid und das Kind schreiten Hand in Hand davon. Es gibt übrigens auch ein Foto, ein Bild davon im Buch. Selvi Boylum Aldiaslanim ist ein in jeder Hinsicht politischer Film. Er erzählt von Landflucht, Vertreibung und dem Elend der Urbanisierung. Der Film beginnt mit einer Szene, in der Asyas Mutter Männer aus ihrem Haus jagt und beschimpft, die offenkundig gekommen sind, um sie zu überreden, das Haus zu verlassen. Denn an seiner Stelle soll ein Staudamm entstehen. Jamshid, der Mann, für den sich Asya letztlich entscheidet, trägt oft einen grünen Parker, der gerade in den 70er Jahren der Türkei politisch kodiert ist, als Markenzeichen von Linken und Revolutionären. So ist es auch kein Zufall, dass Asya sich für den solidarischen, fürsorglichen Jamshid mit dem Verweis auf den Wert der gemeinsamen Arbeit entscheidet und in ihm einen Mann findet, vor dem sie sich als Frau nicht fürchten muss, sondern ihm eine Gefährtin ist. Gerade heute, wenn ich auf Filme wie Selvi Boylum Aldiaslanim zurückschaue, stelle ich fest, dass sie in ihrer Darstellung von romantischer Liebe und Beziehungen um einiges differenzierter und vielschichtiger waren als das meiste, was gleichzeitig im deutschen Fernsehen an hiesigen Produktionen oder US-amerikanischen Filmen lief. Denn sie scheuten sich nicht davor, romantische Beziehungen in den Verhältnissen zu erzählen, die sie wesentlich beeinflussen und sie von Grund auf prägen. Armut, Diskriminierung, Geschlechterungerechtigkeit und verschiedene Formen von Gewalt. In diesem Sinne hat Selvi Boylum Aldiaslanim für mich heute noch Widerständiges. Denn Asya entscheidet sich gegen einen gewaltvollen Mann, der sie schlug und vorführte. Sie entscheidet sich gegen die Gewalt, für den Frieden und für die Zartheit. Dennoch weiß ich heute, dass es für meine Filmheldin Asya in einer anderen Welt und in einer anderen Erzählung mehr Optionen gegeben hätte, als zwischen dem einen und dem anderen Mann wählen zu müssen. Sie hätte vielleicht keinen von beiden genommen. Sie wäre in die Stadt gezogen, hätte für sich und ihr Kind selbst sorgen können und sie hätte ihre Lebensabend alleine mit gar keinen oder verschiedenen PartnerInnen verbracht. Doch wer schrieb die vermeintlich gültigen Erzählungen der Liebe für Asya? Einerseits ist da die politisch-soziale Realität der Gesellschaft, in der der Film angesiedelt ist. Ethnische und religiöse Minderheiten, Frauen, Queers sind in der Türkei seit der Staatsgründung bis heute von gravierender Armut und institutioneller Gewalt betroffen. Ein Hyperkapitalismus, der ab den 50er Jahren durch abwechselnd neoliberale bis konservativ-faschistische Regierungen vorangetrieben wurde und mit der auch die in Selvi Boylum Aldiaslanim thematisierte Hyperurbanisierung großer Metropolen wie Istanbul einherging, hat zu einer andauernden strukturellen Verelendung armer und bäuerlicher Menschen geführt. Die heteronormative, monogame Ehe ist, wie auch in Deutschland, die unangefochten Norm und für viele Frauen ist sie eine Instanz, die ihr Überleben sichert. Aber Filme sind nicht lediglich ein Spiegelbild gesellschaftlicher Realitäten. Sie greifen auch in diese ein, indem sie Handlungsmöglichkeiten vorschreiben. Das Drehbuch, das in diesem Fall das Schicksal von Asya besiegelte, schrieb ein Mann, der kirgisische Schriftsteller Chingis Aitmatov. Ein Mann, der mich unterstellen möchte, dass auch er sicher gehen wollte, dass wenn er in die romantische Liebe und Familie investiert, so wie James Sheet, sich diese Investition auch auszahlt. Und dass die Frau ihm wegen eines Verflossen nicht einfach davonrennt. Asya erwähnt in ihren inneren Monologen im Film immer wieder, dass sie zumindest in den ersten Monaten nur beim James Sheet bleibe, weil er ihr Sicherheit gebe. Und weil sie sonst nicht wüsste, wohin mit sich und dem kleinen Kind. Ähnlich wie für die Filmheldin Asya hätte es in einer 2000 Kilometer entfernten deutschen Großstadt auch für meine Mutter in einer weniger patriarchalen Familie und weniger ausbeuterischen Welt mehr Optionen geben müssen. Sie hätte in Deutschland eine Schule abschließen und Abitur machen können, wenn den rassistischen Behörden das Kind der Gastarbeitenden nicht egal gewesen wäre. In der Türkei hatte meine Mutter nur die Grundschule abschließen können, bevor sie als Kind nach Deutschland kam, um ihre Brüder aufzuziehen, wenn die Eltern am Fließband ackerten. Dieses Kind hoffte und betete Tag für Tag, dass die deutschen Behörden auf sie aufmerksam werden, anklopfen und verordnen würden, dass auch sie wie alle anderen Kinder das Recht darauf hatte, in die Schule zu gehen. Doch das geschah nie und ihren Eltern kam das gelegen. Meine Mutter wäre vielleicht einer Lohnarbeit oder auch gar keiner Arbeit nachgegangen, die ihren Körper und ihre Knochen nicht Tag für Tag zerschlissen hätte. Sie hätte in einem wärmeren Land leben können, mit den Strandpromenaden, die sie so sehr liebt. Sie hätte vielleicht einen Menschen kennengelernt, dessen Hand sie öfter an ihre hätte schließen können. Und sie hätte ihre eigene Antwort auf diese Frage finden können. Wie will ich lieben? Doch selbst wenn meine Mutter in eine andere Familie, in andere Verhältnisse oder in andere Zeiten hineingeboren wäre und so ein anderes, selbstbestimmteres Leben hätte führen können, wäre das Grundproblem nicht gelöst. Nicht 2000, sondern vielleicht nur 2 Kilometer entfernt hätte es einen anderen Menschen gegeben, vielleicht ein Kind, das mit den gewaltvollen politischen Strukturen und Abhängigkeiten konfrontiert gewesen wäre.
Ich finde, du schreibst ziemlich mutig über auch deine Familie und in den weiteren Kapiteln geht es ja auch darum, wie oder warum es auch nicht funktioniert hat, warum dieser Zusammenhalt der Familie per se überhaupt gar nicht funktionieren kann auch. Das ist sozusagen der Anfang eigentlich von deiner Familiengeschichte. Und wie gesagt, ich finde es mega mutig und hätte auch ein paar Fragen, weil du bist ja in einer Familie groß geworden von arbeitenden Menschen. Du hast sie auch so wahrgenommen, die Hände waren da zu arbeiten und die Körper. Und sowieso waren ja die Körper und die Seelen deiner Eltern wertlose Gegenstände für die Arbeitnehmende oder für das gesamte System Deutschland. Die Forderung war einfach, ja, ihr seid hier um zu arbeiten, also macht das auch. Und die Anerkennung war ja auch nur so zu bekommen, wenn man also auf die Kosten des Staates irgendwie gefallen ist oder wenn man, keine Ahnung, überhaupt nicht leistungsfähig war in diesem System, dann war man auch gar nicht willkommen. Und das waren ja auf der einen Seite die Erwartungen von Deutschland an deine Eltern oder an Menschen wie deine Eltern. Und auf der anderen Seite gab es ja in diesem Familiensystem, wo du aufgewachsen bist oder in dieser Institution, auch Erwartungen innerhalb der Familie, die sozusagen dahingegen sich bemerkbar gemacht haben, dass sie einfach, eben wie du es auch schreibst, irgendwann war es nicht mehr wichtig, ein geliebtes Kind zu sein. Oder es hat sich nicht mehr so angefühlt, sondern du musstest eine Tochter sein, die die Familienwerte poliert hat, die sie reproduziert hat und so weiter. Und ich finde, das ist ja wie der Weg, den du dann eingeschlagen hast, nicht die patriarchalen und hierarchischen Familienstrukturen zu reproduzieren, sondern ganz im Gegenteil, sich dagegen aufzulehnen, hat ja keine Erwartung sozusagen erfüllt. Und was hat es dich gekostet, diesen Weg zu gehen?
Viele Nerven, viel Zeit und viel Arbeit. Ich glaube so ein bisschen, ich würde mich da auch so ungern sozusagen als jetzt die es sozusagen geschafft hat, aus diesen Strukturen auszubrechen. Ich glaube, da kommt immer sehr viel Unterschiedliches zusammen. Vielleicht, wenn meine Eltern sich nicht hätten scheiden lassen später und ich irgendwie hautnah an ihrem Beispiel miterlebt hatte, dass es eigentlich alles Bullshit war, was die mir jahrelang eingehämmert haben, dass eben dieses Ideal der klassischen Ehe zwischen Mann und Frau, das ja, das Gelbe vom Ei ist sozusagen, wenn ich das nicht hautnah miterlebt hätte, auch natürlich auch miterlebt habe, was das eigentlich in der Realität bedeutet, und das ist dieses Ideal,